herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Harz hinter den Kulissen. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Ich stehe hier in Clausthal-Zellerfeld in der Bassmanufaktur Marlow. Darum soll es heute auch gehen, um E-Bässe aus dem Harz. Bei mir ist heute Gerald Marlow, der Namensgeber dieser Bassmanufaktur. Und Gerald baut seit seinem 14. Lebensjahr selber E-Bässe und ist mittlerweile weltweit unterwegs mit seinen E-Bässen. Eine echte Handwerkskunst aus dem Harz. Viel Spaß bei dieser Folge.
Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Ja, hallo Gerald, schön, dass es geklappt hat und wir uns heute hier bei dir in der Werkstatt treffen und über dich und deine Handwerkskunst hier sprechen.
Hallo Luca, schön, dass du da bist und mich hier interviewst und ein bisschen über unser Schaffen hier berichten möchtest und freue ich mich sehr.
Ja, ich bin über dich auf dich aufmerksam geworden durch die Zeitung, da war ein Artikel über dich drin und da habe ich gedacht, das ist ja krass, dass so eine bekannte und hochwertige Marke hier bei uns im Harz ansässig ist und habe gedacht, das muss auf jeden Fall bei uns mal in den Podcast. Deswegen freue ich mich besonders, dass das heute auch mal der Fall ist. Du bist seit deinem 14. Lebensjahr Handwerker, kann man sagen, oder baust seit deinem 14. Lebensjahr E-Bässe. Wie bist du denn darauf gekommen, damals mit 14, das ist ja noch ziemlich jung, so, ja, ich baue mir jetzt mal meinen eigenen E-Bass. Hast du immer schon kommst du aus einer handwerklichen Familie, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Weil ich stelle es mir ziemlich kompliziert vor, so ein spielbares Instrument herzustellen.
Also es ging bei mir schon sehr, sehr früh los, natürlich nicht mit Musikinstrumentenbau, sondern mit Laubsäge arbeiten und im Kinderzimmer. Und meine Eltern sind überhaupt nicht handwerklich. Also ich komme überhaupt nicht, ich habe da überhaupt keine Skills mitbekommen, sondern die waren irgendwie wahrscheinlich einfach da bei mir. Das hat eben sehr, sehr früh angefangen und ich habe dann mein Vater hat das immer sehr unterstützt und hat mir mit 10 hatte ich meinen ersten Werkzeugkasten mit elektrischer Bohrmaschine und habe dann in meinem Kinderzimmer da schön vor mich hingewerkelt und habe dann Musik gemacht, Gitarre gespielt. Und dann war ein Platz in der Schulband frei und es gab aber kein richtig gutes Instrument. Und irgendwie hat mich das so angefixt und habe gedacht, ich muss doch in sowas bauen, so schwer kann das nicht sein. Und bin dann so zum Tischler gegangen hier am Ort und habe mir ein bisschen Holz besorgt und habe dann nach Bildern und Fachzeitschriften, die es da überall zu kaufen gab, also habe mich da sehr belesen und habe dann einfach versucht.
Und wie ist es gelungen, dein erster Versuch?
Der erste Bass hat funktioniert. Ich habe den auch eine ganze Zeit lang gespielt. Also bestimmt 2 Jahre hat das funktioniert. Irgendwann ist er dann mal auseinandergefallen, weil die Leimfugen wahrscheinlich doch noch nicht ganz so gut gewesen sind. Ich habe dann aber da sehr schnell irgendwie so Feuer gefangen und habe dann das nächste Instrument angefangen, eben auch ein E-Bass, und habe die Teile von dem ersten E-Bass, die waren ja sehr teuer, Tonabnehmer und Hardware, diese Zukaufparts, die habe ich dann in das neue Holzkonstrukt übertragen, und so ist dann der erste und der zweite und der dritte E-Bass entstanden und dann ging das seinen Lauf.
Okay, also kommst du auch hier aus Clausthal?
Ich bin hier richtig Eingeborener.
Okay.
Und was eben auch sehr, 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 sehr schön war, dass wir hier in Clausthal zu der Zeit einen Gampenbaumeister hatten, den Emmo Koch. Der war Lehrer an der Robert-Koch-Schule, hier am ortsansässigen Gymnasium. Und der Emmo Koch hat Volkshochschulkurse für Instrumentenbau angeboten. Und die habe ich ja alle belegt und habe dann unter seiner Anleitung eine Harfe und eine Gitarre und eine Zither und eine Laute und alles Mögliche. Also es gab immer irgendwas zu bauen. Und er hat wahrscheinlich auch mein Talent da gesehen und hat mich da sehr unterstützt. Ja. Und später habe ich quasi meine ganze Jugend in seiner Werkstatt verbracht.
Cool, also hast du auch so wirklich so, ich sag mal, autodidaktisch dir das beigebracht oder hast du dann später auch noch eine Ausbildung gemacht im handwerklichen Bereich?
Also zum einen habe ich eben eine Ausbildung bei Emmo Koch gemacht. Gibt es natürlich nicht dokumentiert, weil es jetzt nicht mit einer begleitenden Berufsschule war. Also es war keine Ausbildung in dem Sinne, wie wir das kennen. Aber ich habe bei ihm ganz viel gelernt und er hat mir sehr viele grundlegende Fähigkeiten irgendwie mitgegeben, die man im Instrumentenbau braucht. Und habe dann aber noch eine Ausbildung als Kunsttischler gemacht. Also Stilmöbelbau, Intarsien legen, Bildhauerei, sowas.
Ja, es ist ja auch wirklich, also ich verstehe es als Handwerk, ist aber auch eine gewisse Kunst. Also deine Bässe sehen schon wirklich cool aus. Ich habe auf der Webseite mir mal einige angeguckt. Da ist wirklich jeder individuell und was ganz Besonderes. Wie war denn dein Werdegang von diesem, ich möchte das gerne machen und ich mache da mal meine ersten Erfahrungen, bis hin zu, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig und verdiene damit mein Geld? Weil das ist ja auch schon ein großer Schritt.
Also diese Idee, ich mache mich selbstständig und verdiene damit mein Geld, die war überhaupt nicht vorhanden. Es war so, dass ich Instrumente für mich gebaut habe, eben in Begleitung mit Emo Koch und in seiner Werkstatt viel gearbeitet habe, hatte ich schon gesagt. Und habe derzeit viel Musik gemacht und immer mit den eigenen Instrumenten. Und bei jedem Konzert, immer wenn wir irgendwo gespielt haben, kam irgendjemand zu mir und sagte, was hast du da für einen Bass? Das ist ja super, kannst du mir sowas auch bauen? Und dann ging das los, dass so die ersten Auftragsarbeiten irgendwie anstanden. Und irgendwann war es so, dass ich das auf legale Füße stellen musste oder sagen wir so, ich wusste, rein wirtschaftlich war es besser, Einkaufspreise bei den Zulieferern zu bekommen. Dafür muss man Gewerbe anmelden. Das war eigentlich die Initialzündung. Ich wollte eigentlich nur bessere Preise haben, um meine Instrumente da sinnvoll anbieten zu können. Und dann ist es einfach gewachsen. Ja.
Wann war das? Also seit wann verkaufst du deine Bässe?
Seit 1990 habe ich das Gewerbe angemeldet.
Okay, also schon eine ganz schön lange Zeit. Ich habe deine Bässe auch schon hin und wieder mal gesehen in größeren Musikläden. Du bist ja wirklich auch international vertreten mit deinem Produkt. Du hast schon vorhin gesagt, hier so in der Region macht ihr gar nicht so viel Werbung. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären oder erzählen, wo ihr überall auf dem Markt so vertreten seid. Und warum ihr jetzt hier vor Ort nicht direkt so viel Werbung macht?
Also es ist so, dass wir natürlich in so einem Nischenbereich tätig sind. Also Boutique-E-Bässe ist so ein Spezialgebiet. Da hat man hier vor Ort einfach 3 Kunden oder 2. Die kennen wir sowieso. Es ist so, dass ich von der Entwicklung hat das also ganz schnell Kreise gezogen. Also die Kunden, die mich angesprochen haben, ob ich so einen E-Bass bauen könnte, das war natürlich, erst kam der aus Goslar, der nächste kam aus Braunschweig, dann kam einer aus Hannover. Und so sind die Kreise halt gewachsen und das Einzugsgebiet wurde immer größer und es hat sich ja einfach rumgesprochen und ich habe auch derzeit keine Werbung groß gemacht, war natürlich auch kein finanzielles Budget für vorhanden. Und 1992 habe ich das erste Mal in Frankfurt auf der Musikmesse ausgestellt und dann wurde es natürlich internationaler. Also dann sind Kunden aus verschiedenen Ländern auf mich aufmerksam geworden und haben Instrumente bestellt und dann haben sich Händlerkontakte gebildet und dann kam natürlich also erst das europäische Umland. Also viel Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, England und Niederlande. Das war erst und dann ging es eben weiter. USA und Asien, Singapur und Hongkong und ich weiß gar nicht, überall. Sydney.
Ja, man hört auch schon, das Telefon klingelt hier schon öfter mal jetzt. Du bist stark nachgefragt auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Händler aus, ich sag mal, aus den USA bei dir was bestellt? Bestellt er dann, sagt er dann, ich hätte gern 10 Bässe und du lieferst die? Oder sind das wirklich schon Auftragsbestellungen, dass Leute bei denen Bässe bestellen und die Händler, die dann bei dir einen Auftrag geben?
Also es gibt zwei Wege. Das eine sind Händler, die bei uns bestellen, die eine konkrete Kundenanfrage haben. Dann wird das Instrument natürlich konkret besprochen, die Holzauswahl, es werden Fotos geschickt von möglichen Decken, die dann zur Verfügung stehen. Also das geht ja heute mit Internet ganz einfach, das war früher ein bisschen schwieriger. Dann sind es aber immer Einzelstücke, die bestellt werden. Ja. Also es kommt nicht vor, dass jetzt ein Händler kommt selten vor, dass ein Händler eine Serie von Instrumenten bestellt. Also eigentlich sind alle Instrumente Einzelstücke und speziell im Kundenauftrag gebaut.
Okay, aber deine Instrumente sind ja sowieso generell immer Einzelstücke, ne?
Eigentlich ja. Also es gibt natürlich Wiederholungen in der Holzkombination, aber dadurch, dass die Hölzer so unterschiedlich aussehen, haben wir dann optisch schon immer große Varianten dazwischen. Ja. Also das ist gleicht eigentlich kein Bass dem anderen.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also das hatte ich ja vorhin auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich auch das Gefühl habe, dass so was Besonderes und so Qualität auch sehr im Trend liegt zurzeit und stark nachgefragt ist. Würdest du sagen, du empfindest das auch so?
Absolut. Also bei uns ist es so, dass das eigentlich diese Nachfrage nach Spezialinstrumenten ja nie abgerissen ist. Also es ist immer gewachsen und das Unternehmen ist quasi über die letzten 36 Jahre kontinuierlich in kleinen Schritten gewachsen. Und es ist schon vermehrt so, dass, also mittlerweile sind wir ja in einem sehr gehobenen Preissegment, dass da nach wie vor eine Kundschaft das auch bereit ist auszugeben für eine hochwertige Qualität, für etwas Besonderes, für ein Unikat. Das funktioniert mehr oder besser als vor 30 Jahren.
Wie viele Leute arbeiten denn hier bei dir?
Ich habe 5 Mitarbeiter. Meine Frau macht sehr viel hier im Betrieb mit, also viel administrative Arbeiten. Und wenn richtig Not am Mann ist, dann ist natürlich auch Kupferfolie auskleben und Instrumente zusammenbauen und Setup und so. Also da ist sie auch natürlich involviert. Und dann haben wir einen Gitarrenbauer und einen Tischler, der Olli macht ganz viel Vorarbeiten und den ganzen Zuschnitt und großen Teil der Holzauswahl. Und das meiste ist natürlich Schleifen und filigranes Fräsen. Dafür haben wir auch zwei Mitarbeiter, die dann an kleinen Spezialfräsen da ausgebildet sind.
Du sagst, dein einer Mitarbeiter ist Gitarrenbauer. Wo ist denn da der genaue Unterschied zwischen Bassbauer und Gitarrenbauer? Und was qualifiziert einen Gitarrenbauer hier? Was kann der vielleicht besonders gut, dass er hier bei dir helfen kann?
Also das Berufsfeld heißt Zupfinstrumentenmacher. Ah, okay. Und unter Zupfinstrumente fallen natürlich Harfen, Lauten, ja. Gitarren, Bässe. Und was wir hier bauen, also E-Bässe ist ja eine ganz, ganz junge Instrumentengattung, die jetzt gerade so mit aufgenommen wird in die Ausbildung eines Zupfinstrumentenmachers. Es ist im Prinzip, haben die gleichen Skills. Ja. Also der Gitarrenbauer kann auch Bässe bauen. Es ist nur so, dass also ein E-Bass im Vergleich zur Gitarre, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Motorrad und ein Auto. Also beides hat einen Motor und fährt, aber es ist grundsätzlich unterschiedlich konstruiert und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und E-Bässe zu bauen kann man natürlich lernen. Das ist halt einfach ein Segment im Zupfinstrumentenmacherhandwerk. Okay.
Verstehe. Und sucht ihr denn auch noch Mitarbeiter? Weil du hast vorhin zu mir gesagt, zwei sind jetzt nicht mehr da. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der denkt, ey, das finde ich so cool und ich bin auch vielleicht handwerklich begabt oder interessiert oder da schon tätig, sucht ihr auch Leute, die euch helfen?
Also wir suchen nicht aktiv, aber wenn sich etwas ergibt und jemand kommt und den Anschein erweckt, er kann das gut, dann sind wir natürlich, also wir können Hilfe immer brauchen.
Ja. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass wirklich sehr, sehr, sehr viele Musiker deine oder eure Bässe spielen weltweit. Ich weiß nicht, mit Namen nennen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber vielleicht könntest du mal sagen, bei welchen Künstlern auf der Bühne man vielleicht schon mal einen Bass von dir gesehen haben könnte.
Also es ist tatsächlich schwierig, einen Namen zu nennen. Also zum einen kommt dazu, dass man die Bassisten vom Namen her selten kennt. Also der Bassist als Top-Act, also der Bassist als Namensgeber der Band ist relativ selten. Das ist bei Sting so, aber Sting taucht weniger als Bassist auf, sondern eher als Sänger und Komponist. Und bei den ganz vielen Künstlern ist es halt der Bassist von XY. Insofern kennt man die Namen relativ wenig. Und bei uns ist es so, dass also schon auch die Top-10-Player, die also wirklich solistisch unterwegs sind, weltweit, Instrumente von uns haben. Aber wir haben Schwierigkeiten, konkret Namen zu nennen, weil einfach viele Bassisten mit in Verträgen stecken mit anderen Herstellern und müssen offiziell immer diese Marke des Herstellers spielen, haben aber trotzdem Instrumente von uns. Und es gibt auch Audioaufnahmen mit unseren Instrumenten, wo es dann aber auf der CD nicht draufsteht, dass es ein Malobas ist. Das ist eben so. Das ist im Sport nicht anders. Das ist überall das Gleiche. Wenn es da um viel Geld geht, dann muss man eben Verträge schließen. Und da sind wir einfach nicht zu in der Lage, solche großen Endorsement-Verträge anzubieten, wo Künstler Instrumente und vielleicht noch ein monatliches Gehalt bekommen. Ja. Finde ich auch nicht okay. Also wer so einen Bass von uns oder haben möchte, der muss den eben auch kaufen. Ja. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass also auch ganz viele Top-Player Instrumente bei uns gekauft haben, obwohl sie von anderen Firmen Instrumente geschenkt bekommen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ist ja auch eine Ehre. Ja. Das funktioniert gut, aber es gibt viele Konzerte, also jetzt gerade in der aktuellen, also Bassist von Sui Vies war jetzt gerade auf Tour mit einem Instrument von uns. Dann wen haben wir noch? Also Queen war damals, also als der Danny Miranda bei Queen auf den Touren gespielt hat, der hat ein Instrument von uns.
Stark.
Und damals Madonna war mit einem Instrument von uns auf Tour. Also nicht sie, sondern der Bassist.
Ja.
Ja, also da muss man immer so ein bisschen gucken. Also bei Prinz waren Malobas auf der Bühne.
Stelle ich mir auch vom Aussehen her, passt gut zu Prinz irgendwie.
Ja, ja, also es gibt da durchaus ganz viele Künstler. Und es ist ja so, dass beispielsweise ein Top-Künstler aus USA auf Europa-Tour geht, der castet natürlich eine Band in Europa.
Ja.
Also das ist dann nicht die feste Band des Künstlers, sondern das ist ein gecastetes Projekt für eine Tour und dann spielt mal der Bassist und dann spielt mal der Bassist ja. und oder Bassistin. Das ist, das wechselt und insofern gibt es viele Bassisten, die schon mit ganz vielen Top-Acts unterwegs waren. Mhm.
Hast du denn einen Bassisten, wo du vielleicht privat die Musik gerne hörst? Oder einen Lieblingsbassisten, kann man vielleicht sagen, wo du, der vielleicht schon bei dir Kunde ist oder wo du denkst, so, oh, das wäre cool, wenn der mal bei mir einen Bass kaufen würde?
Also es gibt natürlich, es gibt mehrere Bassisten, die einfach ihr Handwerk beherrschen und, ja. Und musikalisch den Bass präsentieren und so. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also sowohl als gute Techniker als auch gute Musiker. Und da gibt es natürlich so einen Markus Miller und den Victor Wooten und den Stanley Clark und Jakob Pastorius, der ist leider schon tot. Das sind auch Bassisten, die also für den Bass oder für die Präsenz des Basses einfach Zeichen gesetzt haben und den E-Bass nach vorne gebracht haben. Also ja. durch diesen musikalischen Einsatz des E-Basses in der Musik wurde einfach dieses Instrument viel mehr wahrgenommen, auch in solistischer Weise oder als tragendes Element der Musik. Ja. Und die haben schon für den E-Bass also ganz, ganz viel gemacht. Und dazu muss ich ja sagen, die haben alle einen Bass von mir.
Ah, okay, also da sind deine Träume schon wunschlos in Erfüllung gegangen. Jetzt hängen hier bei dir in der Werkstatt ganz viele verschiedene so Schablonen und man sieht auch verschiedene Bässe. Also du hast verschiedene Modelle. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was für Modelle ihr herstellt und wo da genau der Unterschied liegt. Hat das was mit der Musikrichtung zu tun, für die der Bass bestimmt ist oder ein großer Soundunterschied oder wo ist da der Unterschied?
Also ist schon so, dass die Form eines Instrumentes oder die Konstruktion eines Instrumentes zusammen mit der Holzauswahl und mit den Komponenten, die man da zusammenbringt, verschiedene Sounds erzeugt oder eine verschiedene Bespielbarkeit oder eine Möglichkeit der Bespielbarkeit, die ist da unterschiedlich. Es ist so für den Nichtmusiker oder Nichtbassisten ein bisschen schwer greifbar, wenn ich jetzt hier erzähle, das klingt so und hier klingt so. Ich versuche das mal anders. Wenn man sich ein Auto kauft, dann gibt es bei dem Hersteller XY 10 verschiedene Modelle. So, und dann weiß ich ja, brauche ich den Geländewagen, brauche ich den Sportwagen oder brauche ich den Kombi oder brauche ich den Bus? Also da hat man ja schon mal so grundlegend für den Einsatz, den man hat, braucht man ein entsprechendes Fahrzeug. Und dann kann ich dieses Fahrzeug natürlich ausstatten in der Ledergeschichte und in dem Wurzelholz und in Schwarz und in Grün. Und also so muss man sich das vorstellen. Wir haben verschiedene Modelle, die unterschiedliche Performance haben, die unterschiedliche Möglichkeiten bieten, musikalisch. Die kann ich mir dann für meinen persönlichen Bedarf zurechtstellen und sagen, okay, das Modell XY brauche ich in der Holzkombination mit den Tonabnehmern und der Seitenzahl. Und dann hat man auch ganz schnell eben so ein individuelles Instrument, zwangsläufig. Aber es ist so, ich glaube, es ist greifbarer, wenn man sich das so mit so einer Autogeschichte vorstellt. So ähnlich funktioniert das hier.
Okay, und was für verschiedene Bassmodelle in groben Sparten stellt ihr her? Oder also kann man das überhaupt so einordnen oder ist es jedes Mal komplett individuell?
Nein, es gibt ja Modelle, die eine bestimmte Form haben. Also hier gibt es unseren M-Bass und den Contra und den Consart. Das kann man sich jetzt wenig drunter vorstellen. Das sind einfach Konstruktionen und Formen, die unterschiedlich sind, die eben eine unterschiedliche Bespielbarkeit und unterschiedliche Sounds darstellen. Also man kann jetzt nicht sagen, also der Bass ist jetzt nur für Rockmusik und der ist für Jazzmusik.
Aber diese Unterteilung in Reihen, sage ich mal, die definiert sich durch die Form des Korpus. Also je nach diese Korpusform zum Beispiel hier, die vor uns liegt, können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber das wäre dann sozusagen eine Reihe und diese, die eher so aussieht, die eher so eine Geigenform hat, wäre eine andere?
Genau, das ist ein anderes Modell. Das wäre dann quasi, lege mich jetzt mal auf eine Marke fest, das ist dann der Golf und der Passat. So, okay. Da hat man einfach dann also eine unterschiedliche Konstruktion, unterschiedliche Form und das kann man dann individuell, also die Form bleibt bestehen. Innerhalb dieser Form oder innerhalb dieses Modells kann ich dann eine Variable zusammenbauen.
Okay, das, was mir jetzt zuerst ins Auge springt, ist, die meisten werden bei einem Bass an ein vierseitiges Instrument denken. Ich sehe hier ganz viele mit fünf oder sogar sechs Saiten. Auch auf deiner Website habe ich ein bisschen geguckt, da habe ich auch ganz viel, würde ich sagen, fast mehr fünfseitige besser als vierseitige gefunden. Baust du lieber fünfseitige als vierseitige und was ist da vielleicht auch der Vorteil oder Unterschied, wenn man eine Seite mehr hat oder zwei sogar?
Ja, wir bauen ja nach Bedarf. Ah. Also es ist so, dass früher oder also geschichtlich gesehen hatte der Bass, also auch der Kontrabass, vier Saiten, E, A, D, G. Das war, ist wie bei der Gitarre, die ersten, also die tieferen vier Saiten der Gitarre, eine Oktave tiefer. Das waren auch die ersten E-Bässe, die so gebaut wurden. Dann fing das an in den 60er Jahren, dass man versucht hat, eine Saite höher oder eine Saite tiefer, also quasi ein fünfseitiges Instrument zu bauen. Also tiefer ist mittlerweile ganz angesagt, also gerade der Fünfseiter mit einer tieferen, mit der H-Seite, ist im Moment, würde ich mal sagen, so ein Standard geworden, so in den letzten 15 Jahren. Ja. Hängt damit zusammen, dass unsere Musik einfach auch tiefer geworden ist. Also auch die Wiedergabemöglichkeiten, also die Anlagen können das auch besser abstrahlen. Und das war vor 40, 50, 60 Jahren einfach noch nicht so der Fall. Mittlerweile kann man auch tiefe Frequenzen richtig laut irgendwie darstellen und auch so, dass sie gut ortbar sind und auch für unser Ohr angenehm wahrnehmbar. Das hat sich erst entwickelt.
Okay.
Und jetzt gibt es eben diese Fünfseiter und Sechsseiter, der hat dann eben noch eine höhere, noch eine hohe Seite dazu. Okay. Aber es gibt auch Zwölfseiter und Zehnseiter und 20-Seiter. Und es ist wirklich endlos, weil natürlich auch dieses Experimentelle in der Musik mehr wird. Und es trauen sich immer mehr Musiker, da andere neue Wege zu gehen und auch vielleicht ein Instrument völlig anders zu stimmen und dadurch einfach einen musikalischen Mehrwert zu erlangen und oder etwas Besonderes zu erreichen. Da passiert ganz viel gerade.
Was würdest du denn sagen, macht die Bässe deiner Marke, also Malo-Bässe, zu etwas Besonderem? Kann man da vielleicht ein oder zwei Sachen rausstellen, wo man sagt, das ist wirklich etwas, was deine Bässe im Vergleich zu allen anderen hervorhebt?
Es ist so, wenn man ein Instrument baut oder ein Instrument hat etwa 80 verschiedene Parameter, die man zusammenbringen muss. Also das ist die Form, das ist die Auswahl der Hölzer, das ist die Konstruktion, das ist sind die Anbauteile, die Tonabnehmer, die Elektronik, die Hardware. Also es hat also wirklich viele Stellschrauben. Und das Entscheidende bei einem guten Instrument ist, all diese Dinge so zusammenzubringen, dass sie perfekt miteinander funktionieren. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Kochen. Mhm. Also man hat eine bestimmte Anzahl von Zutaten und kann mit diesen Zutaten, kann es sehr schmackhaft machen oder kann es auch fürchterlich schmecken lassen. Mhm. Und es ist einfach nur die Zusammenstellung und die Mengen oder wie man das zusammenbringt, und so verhält sich beim Instrumentenbau auch. Und vermutlich, ich kann das jetzt selber so nicht sagen, aber das ist das, was mir immer angetragen wird, habe ich die Fähigkeit, diese Komponenten so zusammenzubringen, dass ein Instrument einfach ein Leben bekommt und dass es einfach gut klingt. Dass also der Musiker das in die Hand nimmt und spielt und sagt, boah, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das erfahre ich immer wieder auf den Messen, wo Musiker kommen und sagen, ja, Malo habe ich schon mal gehört, kenne ich, ja, das ist ja genauso wie mein Bass, den ich sowieso zu Hause habe und so, das ist jetzt auch nicht anders, das ist nur teurer. Sowas hört man dann nimmt der Kunde das Instrument in die Hand und sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist einfach so viel mehr, was es dem Musiker zurückgibt in seiner Performance, in seiner Klangentfaltung, wie man das immer bezeichnen möchte, dass Musiker sagen, also wenn ich so einen Bass von dir spiele, das ist, der Bass spricht zu mir, der gibt mir irgendwie was zurück und dann macht man auch anders Musik. Und das ist das, was passiert. Man kann das so schwer in Worte fassen, was das eigentlich genau ist, aber das ist, glaube ich, so der Unterschied, dass es eben immer ein Leben im Instrument ist.
Ja, man merkt auch richtig, dass du da richtig auch so mit so einer Passion drüber redest. Auf jeden Fall, glaube ich, macht es das auch so ein bisschen aus, dass man da wirklich auch Herzblut reinsteckt. Passiert es dir auch mal, dass dir vielleicht ein Instrument nicht so gut gelingt, wie du das vorhattest? So beim Kochen kann das ja auch mal passieren, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Salz benutzt und dass du dann vielleicht der Bass fertig ist und du denkst, ah, Mist, ist nicht so gut geworden, wie der Kunde das vielleicht verdient hat und wie ich meinen Anspruch habe, und dass du dann vielleicht sogar nochmal von vorne anfängst oder nochmal ran musst ans Instrument?
Also es ist so, dass natürlich anfänglich also bevor ein Modell entsteht, macht man sich ja schon Gedanken, was das werden soll und warum das so konstruiert ist. Also das hat man, ich habe ja immer eine Vorstellung, was dieses Instrument bedienen soll, also sowohl musikalisch als auch in seiner Performance. Und diese Modelle sind ja schon in sich ausgereift. Das heißt, wenn jetzt der Kunde etwas wählt, etwas zusammenstellt, ist es immer so, dass es nicht schlecht werden kann. Ja. Also sonst, es findet ja auch eine Beratung statt. Es gibt ja auch Materialien, die nicht gut miteinander funktionieren. Und dann würde ich dem Kunden immer sofort sagen, nee, lass es. Das funktioniert nicht. Wenn du jetzt den Hals mit dem Griffbrett zu dem Korpus holst, das klingt einfach nicht. Ich kriege es nicht zum Klingen, so muss man es ja sagen. Das passiert und
ja, also über die Vorbereitung sozusagen sichert man sich ab, dass es auf jeden Fall nicht schief gehen kann.
Genau, also wir haben immer im Prinzip, es kann eigentlich nicht so richtig in die Hose gehen. Ja. Also es wird immer ein gutes Instrument rauskommen. Ob einem dann die Möglichkeiten, die das Instrument bietet, zu 100% gefallen oder nicht, das ist natürlich immer noch so ein bisschen individuell unterschiedlich. Aber bisher, also ich kenne keinen Kunden, der mit seinem Instrument nicht zufrieden war. Also das kommt eigentlich nicht vor. Also wir haben immer nur Lobeshymnen und Danksagungen und also wir haben da schon ein sehr extrem positives Feedback und eigentlich kommen super selten Punkte, wo der Kunde sagt, Mensch, ach, das hätte ich jetzt vielleicht lieber anders gehabt.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch immer Meckern auf hohem Niveau. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Materialien, da, bevor wir jetzt hier gleich mal durch deine Werkstatt gehen und uns die Arbeitsschritte angucken, vielleicht nochmal so zum Thema Holz. Eines von deinen Instrumenten besteht ja, ich sag mal, zu einem Großteil aus Hölzern. Was für Hölzer sind das und wo bekommst du die her?
Also traditionell ist natürlich so, dass der E-Bass oder die E-Gitarre ist in den USA erfunden worden von Leo Fender. Und der gute Mann hat natürlich das Holz benutzt, was er vor Ort bekommen hat. Das war Esche, kanadischer Ahorn für den Hals, Palisander fürs Griffbrett. Das war so der Ur-E-Bass. Also hat dieses Instrument einfach aus seiner Geschichte heraus schon mal so traditionelle Hölzer, die funktionieren. So, da wurde natürlich über die Jahre immer wieder experimentiert mit verschiedenen Hölzern, mit anderen Hölzern und da gehöre ich auch zu, da bin ich ganz vorne. Und jetzt ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man erstmal im eigenen Garten gucken muss. Also wo bin ich ansässig und gibt es in der Region Hölzer, die sich für den Instrumentenbau gut eignen? Also so war es seit Jahrtausenden. Mhm. Also Instrumente wurden immer so gebaut wie in dieser Region, wo sie gebaut wurden oder aus dem Material, die da eben vorhanden waren. Jetzt ist es so, dass ich das meiste Holz hier aus der Region zwischen Hildesheim bis Göttingen, also Südniedersachsen, von den Landesforsten beziehe. Und das ist dann hier unser Ahorn, der kommt ja oftmals aus dem Göttinger Raum. Da sind ganz schöne Ahornbestände, die auch wirklich hervorragende Bäume entstehen lassen. Ja. Also das hängt ja viel mit Bodenzusammensetzung, Wasserzufuhr, wie der Baum wachsen konnte, ob das ein Solitärbaum ist, also alleine steht oder ob der mitten im Wald steht. Das sind alles so Faktoren, die nachher die Qualität vom Holz mit beeinflussen. Und mittlerweile, da ich das doch sehr lange betreibe, habe ich da ein ganz gutes Händchen für, weiß wo, welche Bäume wachsen, die sich gut eignen für unsere Instrumente. Und das kommt, wie gesagt, hier aus der Region. Natürlich müssen wir auch exotische Hölzer verbauen. Zum einen, weil einfach der Markt es fordert, weil ganz viele Menschen das unbedingt haben wollen müssen. Zum anderen, weil es klangliche und mechanische Eigenschaften aufweist, die unsere Hölzer in unseren Breitengraden einfach nicht bieten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Ebenholz benutzen wir oft für Griffbretter. Es ist so dicht und so fest und hat solche Klangeigenschaften, dass ein einheimisches oder ein regionales Holz hat das nicht.
Okay.
Und es gibt ganz viele Ideen und Ansätze, also wir arbeiten ja auch mit der Uni zusammen, dass man heimische Hölzer in ihrer Beschaffenheit so verändert, dass sie bestimmte Eigenschaften erzielen. Also zum Beispiel fester werden oder sich weniger bewegen oder besser in Schwingung versetzen lassen. Es gibt zum Beispiel ein Verfahren, das heißt Polymerisation. Da wird ein Harz, hochflüssiges Harz, unter Vakuum, unter Druck in die Poren und in die Zellstruktur vom Holz eingebracht und härtet dann im Holz aus. Ja, das hat bedingt funktioniert. Also es ist noch nicht fertig, würde ich mal sagen. Aber es wird geforscht und es wird probiert, da natürlich irgendwie gegen diese Nutzung von Regenwaldhölzern Alternativen zu schaffen, was ich natürlich total befürworte, weil wir müssen das leider im Moment noch verbauen, aber wir versuchen, so viel es geht, auf einheimische Hölzer zu setzen.
Also kann man sagen, der Großteil deiner Hölzer kommt auch hier aus dem Harz.
Ja, ganz eindeutig.
Und wenn jetzt die Landesforsten sagen, hier, Herr Malo, wir haben da einen schönen Baum für Sie, wie läuft das ab? Guckst du dir den vorher an, fährst du da hin und sagst, der ist geeignet? Oder kann man das überhaupt erst beurteilen, wenn der Baum schon gefällt ist? Oder wonach wird das ausgewählt?
Also viele haben natürlich so diese schöne Vorstellung, der Herr Malo, der fährt in den Wald und klopft am Baum und hört, ob das gut ist. Quatsch. Sowas funktioniert nicht. Also es finden jährlich Versteigerungen statt, wo dann eben die Bäume, die gefällt werden mussten oder eben für diesen Verkauf genutzt werden. Da fahren wir gerne hin und gucken uns die Stämme an. Die liegen schon. Ja. Und dann kann man gucken, wie der Jahrringverlauf ist, wie die Wuchsstruktur ist, wie gerade der Baum ist, also alle Eigenschaften kann man absehen und dann kann man diese Bäume ersteigern. Das war jetzt auch gerade, haben wir gerade einen schönen Riegel-Ahorn aus dem Kreis Hildesheim kommt der. Da muss ich nochmal genau nachgucken, bevor ich was Falsches sage. Da haben wir gerade einen schönen, schönen Ahorn ersteigert. Und das machen wir jährlich. Und dann bin ich aber schon immer dran, dass man solche Verkehrssicherungsbäume, das heißt, die gefällt werden müssen, weil sie den Straßenverkehr behindern könnten. Ist zum Beispiel ein Ast rausgebrochen beim Sturm. Dann muss der Baum weg, weil er einfach zu nah an der Straße steht. Das sind so Verkehrssicherungsbäume. Ja. Oder in Parkanlagen, dass einfach, wenn die Bäume... Irgendwann wird ein Baum auch so alt, dass er weg muss. Also das ist immer endlich. Also klar sagen dann viele, oh, so ein schöner großer Baum. Aber wenn der irgendwann... ist der tot. Das ist normal, das gehört mit dazu. Und dann muss so ein Baum doch lieber dann gefällt werden, wenn man ihn noch in irgendeiner Form nutzen kann, bevor er dann ins Brennholz geht oder in Hackschnitzel irgendwie klein geschreddert wird.
Ja, dann lieber noch eine sinnvolle Verwendung. Bevor ich jetzt weiter zum Holz frage, würde mich natürlich erstmal interessieren, wo das ganze Holz dann hier bei dir unterkommt. Ich habe vorhin schon gehört, du hast ein Holzlager. Vielleicht können wir da mal kurz hingehen und dann könntest du noch mal ein bisschen was zu dem Holz erzählen.
Wir haben zwei Holzlager. Lager. Zum einen hier in der Werkstatt, da gehen wir gleich runter. Da haben wir das Holz liegen, was verarbeitungsfertig ist und schon grob zugeschnitten ist für seine jeweilige Bestimmung. Und zum Zweiten haben wir am Ortsrand eine Halle, wo dann die Baumstämme in Brettern aufgeschnitten liegt. Und da kann das dann erstmal 5 bis 10 Jahre lagern. Boah, weil das ist so die Zeit, die das Holz einfach braucht. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, also viele sprechen von trockenen Hölzern, aber trockenes Holz ist Wasser raus. Einfach. Wasser kann man künstlich aus dem Holz nehmen, also über Hitze und diese Trockenkammern. Sowas ist nicht schädlich fürs Holz und das kann man gut machen. Aber was bei unseren Hölzern entscheidend ist, ist das Alter. Und was im Alter passiert, ist, dass die Zellstruktur kristallin wird. Das Holz wird einfach spröder und fester und härter in der Zellstruktur. Und das ist ein Prozess, den man nicht künstlich beschleunigen kann. Das finde ich herrlich. Man muss einfach warten. Und das macht jetzt auch unsere Instrumente besonders, weil wir da ein ganz großes Augenmerk drauf legen, dass die Hölzer wirklich lange gelagert sind.
Und dann kann man die besser verarbeiten sozusagen?
Nein, sie schwingen besser. Ah, okay. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Wenn der Schwamm feucht ist oder die Struktur vom Schwamm noch nicht ganz ausgehärtet ist, dann ist das schwabbelig. Okay, dann schwingt das auch nicht. Wenn der aber richtig durchgetrocknet oder richtig durchgehärtet ist, so würde ich es bezeichnen, dann ist der wie ein Stein. Und dann, wenn ich da mit den Fingern drüber reibe, dann schwingt der auch, weil es sofort sich in Schwingung versetzen lässt. Und das ist der große Unterschied zu gealterten Hölzern und zu ganz frischen Hölzern. Ja. Das Wasser ist das eine, aber die Zellstruktur oder die Harze, das ist das Entscheidende.
Schon etwas größere Geräte hier.
Raum.
Stark, ein bisschen wie eine Bibliothek, nur mit Hölzern.
Ja, das ist tatsächlich so.
Wonach sind die hier sortiert?
Zum Teil nach Alter, Qualitäten, Holzsorten. Also es gibt verschiedene Sortiereigenschaften, kann man so nennen.
Ja.
Und es ist so, dass ich quasi jedes Brett kenne. Also wenn ein Kunde kommt und hat eine bestimmte Vorstellung und im Gespräch findet man raus, dann gehen bei mir schon alle Bilder hier durch, da weiß ich schon eigentlich, okay, das wäre was, was in Frage käme und hier wäre was, was in Frage käme. Und dann dauert auch so eine Holzauswahl dann keine 3 Wochen, das geht dann in einer Viertelstunde, dass man wirklich gezielt auf die Hölzer dann zurückgreift, die für die Klangeigenschaften oder für das Instrument sich besonders gut eignen, dass man die dann relativ schnell parat hat. Und es kommt ja auch viel auf den optischen Geschmack. Also wie soll so ein Instrument aussehen? Spiele ich in der Metalband, wo es irgendwie heftig sein darf und kantig und vielleicht schwarz lackiert oder so, dann brauche ich keine schöne Wurzelholzdecke.
Ne?
Ja. Also das kommt immer so ein bisschen auf den Kunden an, was der für ein Instrument sucht.
Ja. Und die sind jetzt hier schon alle so zugeschnitten. Da weißt du dann vorher schon ganz genau so, ja, auf die Länge kann ich die zuschneiden. Und dann haben die alle eine bestimmte Größe hier, weil das so sieht mir alles sehr ordentlich aus. Also sind jetzt hier nicht wild verschieden große Bretter.
Ja, es ist schon so, dass die Hölzer in der Vorauswahl ja schon einer Bestimmung zugeführt werden. Dass man also sagt, aus dem Holz, also hier zum Beispiel liegt ein Nussbaum, das werden alles Korpushölzer oder da werden alles Korpus draus gebaut. Hier zum Beispiel diese dünneren Bretter, die du da siehst, da wird dann die Decklage draus gemacht. Okay. Also der Korpus besteht immer aus, oder der Body besteht aus einem Trägermaterial, also einem Korpusholz und einer Decke obendrauf, die dann 8 mm dick ist, die dann eher oder einen größeren optischen Anteil hat als einen klanglichen.
Okay.
Also es hat ja jedes Teil hat seinen Einfluss auf den Gesamtklang. Aber man kann nicht sagen, also die Decke klingt jetzt so oder diese Decke klingt so, sondern die Decke klingt in Verbindung mit dem Modell, mit dem Korpusholz wird sie diese Eigenschaften hervorbringen. Und da muss man so ein bisschen, das ist eben so dieses Rausfinden, welches Teil an welcher Stelle, wie viel benutze ich davon, also das Salz in der Suppe.
Cool. Ja, also das ist hier schon sehr beeindruckend, auch vor allen Dingen, dass das dann alles wirklich individuell zusammengestellt wird. Wenn du jetzt einen Kunden hier hast und der hat sich jetzt hier für ein Holz entschieden und für eine oder eine Holzkombination, wie geht's dann weiter?
Was geht so weiter? Hier zum Beispiel an der Ecke siehst du jetzt so einen ganzen Stapel rausgesuchter Hölzer.
Mhm.
Das war jetzt ein Kunde aus Japan, ein Händler, der war hier vor 3 Wochen und hat mehrere Instrumente bestellt und wir haben für diese ganzen Instrumente halt die Hölzer rausgesucht. Jetzt stehen die hier und die sind beschriftet und dass die auch nicht wieder unter die Räder kommen. Dass also die ausgewählten Hölzer natürlich dann auch, die sind beschriftet und kommen in ein separates Lager.
Ja.
Das haben wir auch hier vorne stehen. Also hier in der Ecke stehen quasi alles ausgesuchte Hölzer, die also für Kunden schon reserviert sind. Da steht der Name drauf und welches Instrument es wird. Und wenn wir die Holzauswahl gefunden haben, dann geht es quasi erstmal weiter, dass dass es grob zugeschnitten wird. Mhm. Die Decken, das wird bookmatched gesägt. Also das heißt, man sägt 2 dünne Scheiben, die man dann auseinanderklappt. Und dann hat man eine spiegelsymmetrische Maserung.
Ah, okay.
Also wie ein Schmetterlingsflügel quasi. Ja. Ne? Da wird, das wird, aus, wird aufgeklappt und dann habe ich eine spiegelsymmetrische Maserung auf der Decke. Mhm. Und so werden diese Decken vorbereitet und aufgesägt und gehobelt. Und die, die Bodyhölzer werden aufgesägt und gehobelt. Dann wird das Ganze miteinander verleimt. Mhm. Dann werden die, wird der Korpus ausgesägt in seiner groben Form. Das kann man hier, hier hängen Schablonen an der Wand.
Ja.
Die jetzt die verschiedenen Modelle abbilden und der, okay. die so ein Korpus wird eben danach ausgesägt an der Bandsäge und wird dann kopiergefräst. Das heißt, diese Schablone wird auf das Holz geschraubt und man fräst einmal drumherum, dass man wirklich exakt immer die gleiche Form hat. Das ist ja auch wichtig, wie so ein Instrument nachher am Körper hängt. Mhm. Also die Form hat ja einen Einfluss auf Balance, auf die Klangentwicklung. So.
Ja.
Und da gibt es diese verschiedenen. Und das Gleiche passiert mit den Hälsen. Die werden grob vorgesägt. Dann wird, kommt da eine Fräsung rein, eine Nut, wo ein Spannstab eingelegt wird. Der ist ganz wichtig, weil diese, dieser Seitenzug, das sind fast 100 Kilo. Mhm. Und man hat quasi eine dünne Holzlatte, wo einseitig 100 Kilo Zug drauf ist. Mhm. Das ist schon ein Phänomen, dass das überhaupt gerade bleibt.
Ja.
Und man erwartet so, also die Musiker erwarten, dass sich das nicht um einen halben Millimeter bewegt. Mhm. Also das ist schon physikalisch schon... Da ist echt Druck drauf. Und das ist wirklich auch eine tricky Nummer, dass dieser Spannstab so effektiv arbeiten kann, dass der einfach diesen Seiten, diese dauerhaft diese Seitenspannung so dagegen wirken kann.
Ja, ich kenne das auch von der Gitarre, dass man dann damit die Seitenlage einstellen kann, das wieder ein bisschen zurückdrehen kann, dass der Hals gerade bleibt. So.
Ja, das ist also je nachdem, wie hohl, also so ein Hals, der darf nicht ganz gerade sein, der muss ganz leicht hohl sein, weil die Saite ja schwingt. Ja. Und wenn man sich so eine schwingende Saite vorstellt, die ist vorne und hinten gelagert und in der Mitte macht sie natürlich die größte Amplitude, also da schwingt sie am meisten aus. Und wenn man dann die Außenform sich aufzeigt, wie die Saite schwingt, ist es immer so ein sehr lang gezogenes Oval und dementsprechend muss die Halskrümmung auch da angepasst sein. Und das kann man mit einem Halsstab einstellen. Und das ist auch so, dieser Halsstab wird eben auch speziell für uns gefertigt. Das ist bestimmte Materialien, die da gut miteinander funktionieren. Das ist alles eben nicht handelsüblich. Ja. Also wir lassen uns alle Teile quasi extra anfertigen.
Wie viele einzelne Arbeitsschritte sind das denn vom Holz, aus dem Holzlager, bis oben der Kunde den fertigen Bass abholen kann, ungefähr?
Uff. 150, 200.
Boah, krass.
So, also das ist wirklich, man nimmt auch diese Holzteile schon sehr oft in die Hand.
Ja.
Also hier, wenn die Hälse, jetzt das, also hier liegen gerade ein paar vorgefertigte Hälse, wo schon die Griffbretter aufgeleimt sind, wo die Halsrückseite, das Profil schon soweit vorgefräst ist. Also da ist jetzt halt die noch eine ganze Menge Handarbeit, bis dann bis es dann nach oben kommt, wo dann die finalen Arbeiten gemacht werden, wo dann die Bünde eingepresst werden in die Griffbretter und der Hals mit dem Korpus zusammen verschraubt wird und die ganzen Lackierarbeiten und nachher die Montage. Also es ist schon, man hat sowas oft in der Hand. Ja. Und so vom Bauzyklus ist es so, dass wir Anfang des Monats mit etwa 10, 12 Instrumenten parallel anfangen, die dann Ende des Monats fertig sind. Also es ist immer so 4 Wochen Bauzeit für 10, 12 Instrumente.
Ja. Okay, also wenn ich einen Bass bestelle, kann ich dann den nach 5 Wochen abholen?
Nee. Das hängt immer ein bisschen mit der Auftragslage zusammen. Okay. Also da sind dann immer noch ein paar davor, die das dann kriegen.
Ja,
also man muss schon so, wenn man so ein Custom-Instrument gebaut bekommt, also ein Dreivierteljahr muss man schon rechnen.
Ja.
An Bauzeit.
Ja gut, dafür hat man dann auf jeden Fall was Besonderes und ein Einzelstück. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass es auch ein Basscamp gibt, was ihr organisiert. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wenn man da vielleicht in die Materie mal mehr tiefer einsteigen möchte oder auch andere Bassisten kennenlernen möchte, ist das ja vielleicht was?
Auf jeden Fall ein spannendes Wochenende jedes Mal. Also wir machen das jetzt seit 10 Jahren, immer im Herbst, immer so im September. Also jetzt im kommenden Jahr, also 26, wird es im 11., 12., 13. September sein. Mhm. In Lautenthal, in der Wunderkammer bei Marco Assmann. Mhm. Sehr schönes, kleines Varieté-Theater. Das ist unsere Location. Und es ist so, dass wir 10, manchmal auch 12 internationale Bassdozenten einladen, die dann für die Teilnehmer, die auf 35 begrenzt sind. Also mehr Platz ist leider nicht. Mhm. Deswegen, wenn jemand da Interesse hat, schnell vorbeikommen. Ist schnell ausverkauft. Ja. Die bekommen dann über das Wochenende etwa 12 verschiedene Unterrichtseinheiten. Also das Ganze ist so ein Workshop in einer großen Gruppe. Und dann wird eben über das Thema was spielen. In welcher Form auch immer. Also über Harmonien, über Rhythmik, über Klangeinstellungen, über was kann ich wie bewirken, über Recording, über alle Themen, die irgendwie den Bass betreffen, werden da behandelt. Ja, cool. Und das ist sowohl für Anfänger als auch für semi-professionell unterwegs spielende Bassisten. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und in einer wirklich schönen Atmosphäre. Abends ist dann Dozentenkonzert und es sind noch Masterclass-Workshops, kann man sich noch dazu buchen, wenn man sagt, ich möchte bei dem Dozenten gerne nochmal eine Einzelstunde haben.
Cool.
Also das ist ganz spannend und bis jetzt war es immer so, dass alle Teilnehmer beseelt nach Hause gefahren sind. Dass ich nächstes Jahr bin ich wieder dabei, auf jeden Fall, das muss ich mir.
Wo kann man sich denn da anmelden dafür?
Bei uns auf der Webseite oder einfach eine E-Mail an marlo@marlo-bass.com. Einfach eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte gerne dabei sein, sind noch Plätze frei.
Cool.
Also noch haben wir, ich glaube, 10 Plätze sind noch frei.
Stark. Also wer da noch dabei sein möchte, muss jetzt schnell sein, bevor die letzten 10 Plätze auch noch weg sind. Ansonsten gibt es im nächsten Jahr natürlich dann auch wieder die Chance. Wir
werden das jährlich wiederholen.
Ja, cool. Lieber Gerald, vielen, vielen Dank für den sehr interessanten Einblick hier in deine Arbeit und in deine Werkstatt. Ja, wer da Interesse hat, gerne mal bei dir auf der Website vorbeischauen. Da wird man auf jeden Fall fündig, wenn man sich vielleicht für einen Bass interessiert. Ansonsten einfach bei dir anrufen, ne, wenn man einen Bass kaufen möchte oder ein individuelles Stück haben möchte. Ja, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg hier mit deiner Arbeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir hier ein bisschen über unser Tun erzählen durften. Ich freue mich da sehr. Also wenn jemand Interesse hat, immer gerne, meldet euch. Wir sind hier.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.